Es gehört zu den schönsten Eindrücken, die eine Gemeinde haben kann, dass sie miterlebt, wie das Licht in der Dunkelheit und Finsternis der Völkerwelt anbricht. Es ist über 22 Jahre her, als wir die erste Bekanntschaft machten mit jenem Arzt in einem Stuttgarter Hauskreis namens Kilgus aus Aach bei Freudenstadt. Und wir hatten damals noch keine Missionare aus der eigenen Gemeinde, wir richtig stolz waren, dass wir hinter diesem Werk stehen durften. Und ich freue mich darauf, dass wir heute viel hören, was das bedeutet, in der islamischen Welt das Evangelium von Jesus weiterzusagen. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Und sind es auch. Hoffentlich sind sie ein Kind und Eigentum Gottes. Wir wollen miteinander singen: Dies ist die Nacht, da mir erschienen, 40. Den ersten Vers und die beiden letzten, 1 und dann 4 und 5 vom Lied 40. Wir wollen beten. Jesus, unser Heiland, in diesen schönen Weihnachtstagen wollen wir vor dir stehen bleiben, weil du doch zu uns kommst, in den Stall unseres Lebens, in die Dunkelheit. Und wir haben das immer noch nicht richtig begriffen, wie du unser Leben hell machen willst. Wir danken dir für alles, was du uns in diesen Tagen schon gezeigt und aufgedeckt hast. Aber wir möchten, dass du uns heute richtig fröhlich machst. Dass nicht nur draußen in der Welt der Völker, sondern auch bei uns dein Heil anbricht. Und dass wir alle dich erkennen. Den König und den Herrn. Wir möchten ganz besonders jetzt bitten für alle die unter uns, die verzagt und mutlos sind, die schwermütig und bedrückt sind, dass du ihnen deine Weihnachtsfreude schenkst. Wir wollen in der Stille alles dir sagen, was uns bewegt. Danke, Herr, dass du bei jedem anklopfst und einkehrst. Amen. Wir wollen miteinander lesen im Gesangbuch 765. Das ist ein Abschnitt aus dem Kolosserbrief. Das ist wichtig, weil wir so viel vom Kind in der Krippe reden, was das für ein Herrscher ist, dieses Kind in der Krippe. 765, Nummer 765. Und wir lesen dieses Wort miteinander, dann prägt sich uns besser ein, laut: Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen, und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte, und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Wir singen jetzt das Lied 708. Gott wurde arm für uns. Dann bitte ich Hans-Martin Kilgus zu uns zu sprechen. Immer schade, wir erwähnen immer nur die Männer. Das ist die typische Form der Unterdrückung der Frau. Da nicken manche schon ganz bedächtig. Meine Frau war nicht dabei. Thekla, steh doch mal auf, damit wir dich, ohne dich wäre der Dienst nicht möglich gewesen. Wo ist denn die Thekla? Kilgus. Die war doch gerade noch hier um die Ecke. Auf der Empore. Unter der Empore. Ah, jetzt ist Wunder. Bleib geschwind stehen. Wir grüßen dich immer mit. Das meinen wir. Und dann nach dem Lied kommt Hans-Martin Kilgus dran. Gott wurde arm für uns.
Missionare erzählen manchmal auch gerne Geschichten von Erfolgen. Und ich glaube, manchmal sind die Gemeinden auch in so einer Bereitschaft, das zu hören. Ich will heute von einer Niederlage erzählen, von einem Rückschlag, den wir jetzt gerade etwa vor einem Jahr in Kohistan erlitten haben, wo wir seit etwa 14 Jahren mit einer medizinisch-missionarischen Arbeit begonnen haben. Der Anfang war nicht leicht, wir waren die ersten Ausländer in einer recht rückständigen Gegend, in der erst etwa seit 10 Jahren eine durchgehende Straße war. Die Straße, die heute Pakistan mit China verbindet, der Karakorum Highway. Die Leute aus den Tälern links und rechts vom Indus waren noch kaum nach Pakistan heruntergekommen. Und so wurden wir mit Misstrauen begegnet, was diese Ausländer und dazu auch noch Christen eigentlich wollten bei ihnen in Pakistan und in Kohistan. Aber nach einer ganzen Reihe von Schwierigkeiten, wir wurden von den Mullahs angeklagt, wir würden keine gute Medizin machen und alles Mögliche. Es kam schließlich dazu, dass die Leute Vertrauen fassten. Bis zu dem Punkt, dass wir oft die vielen Patienten, die zu uns kamen, gar nicht mehr meistern konnten. Und wir dachten, dass nach 14 Jahren eigentlich die Zeit gekommen wäre, dass wir uns etwas häuslicher niederlassen in Kohistan. Wir hatten eine Ambulanz, das war ein ehemaliges Straßenrestaurant. Sie werden nachher die Bilder davon sehen. Und es hat allmählich reingeregnet. und was fast noch wichtiger war in Kurdistan, wo die Trennung von Frauen und Männern ins Extrem gesteigert ist, die Verschleierung, war es immer schwierig, Frauen und Männer in dieser Klinik auseinanderzuhalten. Sobald ein Mann eine Frau von der Gegenpartei gesehen hatte, etwas zu viel von ihr, muss man sagen, dann war das möglicherweise schon der Grund zu einer Blutfehde. Und wir dachten, wenn wir ein neues Gebäude bauen, dann können wir das alles planen, dass diese Trennung wirklich möglich wird. Als wir diesen Entschluss gefasst hatten, hatten wir verschiedene Leute gefragt, habt ihr Land? Wir denken daran, dass wir eine Ambulanz bauen. Und viele, viele Leute kamen und boten uns ihr Land an. Es war schwierig, in Kurdistan gibt es nur kleine Landstückchen, das ist ja nur Berg und Tal. Aber wir hatten eines ausgesucht und hatten uns entschieden, wir hatten schon das Geld in der Tasche, oder nicht das Geld, noch nicht, aber wir wollten es vermessen, der Preis war ausgehandelt. Und als wir ankamen, hatten wir, wie wir das zweimal im Jahr machen, Augenoperationen durchgeführt. Und mitten in einer Operation stürzt einer unserer Mitarbeiter ins Zimmer und sagt im Operationsraum, wir müssen raus, wir müssen sofort raus. Und er gab uns einen Brief, den wir dann nachher lasen, in dem stand, sie hätten gehört, dass wir hier missionieren, dass wir mit Geld Leute auf unsere Seite bekommen wollen. Damit ständen wir nicht mehr unter ihrem Schutz, ihr Blut nicht mehr unser Blut, ihr Besitz nicht mehr unser Besitz. Und sie hätten gehört, dass wir Land kaufen wollen und eine Klinik bauen. Wenn wir das täten, dann würden sie eine Bombe in unsere Häuser legen und wir würden großen Schaden nehmen. Wir sollen umgehend verschwinden. Das war schon ein harter Schlag, nachdem alles so gut gelaufen war. Wir sind zunächst einfach geblieben. Manchmal gibt es ja auch solche Feuerwerke. Aber ein paar Tage später, beim Freitagsgebet in der Moschee, wo etwa 1000 Leute zusammen waren, hat der Mullah dann, der hinter allem stand, mich angeklagt und hat gesagt, ich hätte einem Moslem, wenn er Christ würde, meine Tochter versprochen und Geld. Und dann sind die Leute aufgesprungen, denn es ist ihre Methode, das muss man sagen, aber das hätten sie von uns dann doch nicht erwartet. Und sie wollten Aktion unternehmen gegen uns. Und dann, um das noch einmal dem Nachdruck zu verleihen, sagte er, und wenn die nicht verschwinden bis zum 10. Dezember, dann sind ihre Frauen vogelfrei und wer sich an ihnen vergeht, der kriegt noch Verdienst im Himmel. Das war dann der Grund, warum wir dann einige Tage später Kurdistan verlassen mussten. Wir hatten unsere Patienten alle noch regulär entlassen können, aber dann war es doch nötig, denn auch die Atmosphäre wurde ziemlich eisig. Leute, die uns vorher angesprochen hatten, kannten uns plötzlich kaum noch. Unsere pakistanischen Mitarbeiter, die meisten von ihnen Christen, erfuhren dasselbe, eine Feindseligkeit, die sie eigentlich so gar nicht gekannt hatten. Und nun natürlich die Frage, ist das eine Niederlage, 14 Jahre Arbeit, 14 Jahre mit vielen Menschen Kontakt bekommen, eine ganze Reihe von ihnen hatte Bücher mitgenommen, einfach mal eine Bibel oder so, aber bei 95% Analphabetentum waren das natürlich sehr wenige. Und doch war es uns wichtig, dass wir einfach da waren. Ich hatte einmal, uns wurde von Mullahs verboten, dass wir Leute zum Christentum einladen. Da habe ich mal einen gefragt, das war der Mann von der Geheimpolizei. Habe ich gesagt, ja, ist unser Hiersein auch schon Einladung? Da sagte er ja. Und im Grunde genommen war das für mich ein großer Trost. Wenn man so wenig reden kann, so wenig Literatur ausgeben kann, dass es doch noch nonverbale, nichtverbale Möglichkeiten des Zeugnisses gibt. Und wir hoffen, dass dieses Zeugnis doch ein Stück weit eingedrungen ist in Kurdistan, dass einfach eine Saat gelegt worden ist. Und jetzt sind uns die Hände gebunden. Der Mullah stellt nach wie vor auf stur. Auch an dem Ort, wo wir jetzt weiterarbeiten, mitarbeiten in einer anderen Ambulanz am Rande von Kurdistan, sind schon Drohbriefe angekommen. Er möchte uns raushaben. Als wir Kurdistan verlassen haben, da stand vor mir das Bibelwort, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und jetzt ist für uns wahrscheinlich die Zeit, wo wir stille sein müssen. Eine schöpferische Pause, wo Gott aktiv wird. Und darum beten wir. Denn er soll ja alle Ehre bekommen.
Wir wollen beten, dahinter stehen. Gottes Siege sind immer nur so errungen worden, wo menschlich alles aussichtslos war. Wir singen miteinander 539. Sieh nicht an, was du selber bist. Das schöne Weihnachtslied von Jochen Klepper. 539. Wir singen die ersten beiden Verse und dann sage ich, wie wir weiter singen. 539. Frauen, den vierten die Männer und den fünften wir dann alle wieder miteinander. Den dritten jetzt die Frauen.
Thank you.
Galater 4 lesen wir Seite 225 in den Bibeln, in ihren Reihen. Da gibt uns Paulus eine Deutung der Geburt Jesu. Und er zeigt uns das ganz wunderbar, was damit uns geschenkt ist. Galater 4, Vers 4 bis 7. Er spricht: Vorher waren wir unter Vormündern in der Knechtschaft. Da meint er auch das jüdische Gesetz, die Gesetzesreligion. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Also das ist mir jetzt heute wichtig als Thema für diesen Gottesdienst. Wir sollen Gottes Kinder heißen und sind es auch. Was bedeutet ihnen die Kindschaft bei Gott? Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Papa, oder Hebräisch, Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht oder Sklave, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Es ist ganz arg eindrucksvoll, wenn man einmal so einen Streifzug durch die Welt macht und dann die Vielfalt der Religionen sieht. Auf uns wirkt das ja ungeheuer eindrucksvoll. Sie können sich das sicher gar nicht richtig oft vorstellen, mit welcher Hingabe, mit welchem Eifer Menschen Gott dienen. Jeder von uns empfindet dann und sagt, ach, was sind wir für oberflächliche Leute, die, wir nennen sie dann vielleicht noch Heiden, ha, die leben doch viel entschiedener mit Gott. Das ganze Leben steht unter seinem Kommando. Und was die für Opfer darbringen, und da gibt es ja gar keinen Gedanken, der von Gott losgelöst wird. Das ist der Grund auch, warum viele fragen, warum missioniert denn ihr? In der Zwischenzeit ist das ja so, selbst unter Christen ist der Widerstand gegen die Mission sehr groß. Da haben manche sich die Meinung der Mullahs von vorhin zu eigen gemacht, als ob Mission mit Bestechung arbeiten würde. Wissen Sie, dass das evangelische Mission nie gemacht hat? Oder mit Druck, oder mit Zwangsmaßnahmen, oder mit Tricks, oder mit Geld, oder was auch immer. Die Feinde der Mission können sich gar nicht vorstellen, dass Menschen mit einer so großen Tradition ihrer religiösen Erkenntnis eines Tages Christen werden und sich taufen lassen. Die denken, da muss mit unsauberen Mitteln vorgegangen worden sein. Jetzt möchte ich Sie einfach fragen, was ist der springende Punkt, wenn Menschen Christen werden? Jetzt muss ich es einfach vorwegnehmen und Ihnen sagen, Sie können bei allen Missionaren fragen, in allen Büchern lesen. Alle, die hinausgezogen sind, haben die gleiche Erfahrung gemacht, dass alle Versuche, die Menschen zu bereden, im Nu versandet sind. Und wenn sie gar noch probiert haben, die Leute zu überzeugen, sie hätten eine bessere Moral, sie kommen aus dem Westen und sie seien doch sowieso, etwa die Bergpredigt sei doch viel tiefer, ernten sie nur Spott und Gelächter. Sie können niemand überreden. Das Dümmste, was Sie machen können, ist gar noch, wenn Sie etwas lächerlich machen wollen oder jemanden verspotten. Wird keiner tun, weil es sowieso gar keinen Wert hat. Die Menschen hängen viel zu tief drin. Das ist ja der Grund, warum auch Menschen in der dritten Welt oft ihren alten Lebenswandel nicht verlassen, weil sie viel zu tief drin gebunden sind. Und alle Versuche, mit welchen Mitteln auch immer, irgendetwas Überzeugendes ihnen darzubieten, kommt nicht an die Herzen der Menschen. Es gibt nur ein Mittel, das die Mission zu allen Seiten hat anwenden können. Und es hat oft Jahre gedauert, das Erzählen der biblischen Geschichte. Es gibt nichts so sehr zum Evangelisieren, übrigens auch in unserem Land, wenn Sie einfach von Jesus erzählen. Und oft, nach langer, langer Zeit, da plötzlich kommen Menschen und sind bewegt, da laufen Tränen runter und sagen,
dass Jesus so gut zu uns ist und schuldige Leute annimmt. Wenn Sie vorher denen ein Sündenbewusstsein einreden wollten, es klappt nicht, können Sie niemand. Das wissen Sie auch von Ihren Freunden nicht, wenn Sie ihm sagen, du bist ein Sünder, dann lächelt er. Es geschieht über der Geschichte von Jesus. Je mehr wir ihnen Jesus vorzeigen, da plötzlich brechen Widerstände. Und dann hören wir es aus all denen, die sich dann zur Taufe melden, dass sie sagen, erst da ist uns bewusst geworden, wie unsere Religion uns nur zwanghaft gebunden hielt. Wir fürchteten die Fetische, wir fürchten die dämonische Gewalt, wir fürchten die Finsternis, die schwarze Magie. Und das hat uns Tag für Tag bestimmt. Erst bei Jesus sind wir in die Freiheit, und jetzt kommt das schöne Wort, der Kinder Gottes gekommen. Wir haben das erlebt als das große Aufatmen. Gott hat uns lieb. Und es gibt nichts Beeindruckenderes immer wieder für uns, und darum ist es schön, wenn wir mit der Mission Verbindung haben, als wenn wir immer wieder die Berichte hören von Menschen, die gerade zum Glauben kamen. Wir, die wir so erstarrte Traditionschristen sind, wo bei uns alles so verhärtet und so müde dahergeht. Wenn die Leute das in ihrer ganzen ursprünglichen Freude erleben, wie Jesus Macht hat, wie sie die Jesu Liebe erfahren, wie sie sich geborgen wissen, in dieser kindlichen Freude und sagen, das ist gar nicht mehr zu vergleichen und wir wollen da gar nicht mehr tauschen. So wie es unsere Naga selbst bei diesem Jubiläum vor 125 Jahren Evangelium im Nagaland gesagt haben, aus der Finsternis zum Licht. Da hat es erst angefangen, als das Evangelium zu uns kam. Und so möchte ich es jetzt auch hier machen, dass ich es Ihnen noch einmal in der Weihnachtsgeschichte zeige. Was ist denn das Besondere an Jesus? Dass wir es nochmal begreifen. Wir haben oft das Wunder von Weihnachten verstehen wollen. Wir können immer wieder neue Perspektiven gewinnen. Was ist das Besondere an dem Kommen Jesu? Was hebt denn da der Paulus hervor? Wenn wir die Weihnachtsgeschichte durchgehen und die Personen, die brauchen wir alle, Maria, Josef und die Hirten und Ochs und Esel. Ich möchte heute an den Augustus erinnern, an den Kaiser, der ist ja auch genannt in der Weihnachtsgeschichte. Warum steht denn der da drin? Weil das ein ganz besonderer Typ war. So einen Mann wie Augustus gab es bis dahin noch nie. Als 19-jähriger Großneffe vom Cäsar hat er nach dessen Tod im Bürgerkrieg in Rom mit einer Armee die Herrschaft an sich gerissen. War ein ungeheurer Tyrann. Er selber hat sich bezeichnet als den, der die Freiheit zum Sieg gebracht hat. Aber solch einen Herrscher wie Augustus gab es nie mehr, der Octavian eigentlich hieß. Und er hat die ganze damalige Welt unterjocht. Er hat gleich damit begonnen, dass er 2300 führende Köpfe in Rom umbringen ließ. Pro Kopf hat er 25.000 Mark bezahlt, Kopfprämie, Blut und Tränen fließen in Menge. Ein Tyrann ohnegleichen. Und was die alten Pharaonen und die Griechen und die Perser sich erträumt haben, Alexander der Große etwa an Weltherrschaft, das wollte Augustus zur letzten Vollendung bringen. Er hing ganz besonders auch den Pharaonen an ihrem Glanz. Der Mensch muss sich entfalten können in der Größe, in der Macht. Und das war der Punkt, wo die Bibel sagt, jetzt war es maßvoll. Jetzt spinnt der Mensch völlig. Der Mensch, der Staub und Asche ist, der vielleicht 70 oder 80 Jahre alt wird und dann in Schwäche stirbt, der sich aufspielt als der mündige Trotzmensch. Und da fängt Gott mit einer Aktion an. Er stellt einen Gegentypus daneben, neben den Augustus, ganz bewusst. Abseits der großen Weltgeschichte. Im Stall, unbeachtet von den Mächtigen der Welt, von einem Weib geboren, wie alle anderen auch. Aber was ist denn das Besondere, wenn der Augustus, übrigens der Herodes war ja nur eine kleine Mini-Ausgabe von dem Augustus, der auch so ein Wüstling war der Macht. Da sagt Gott, ich will noch einmal zeigen, was Menschsein wirklich ist. Und er macht es in seinem Sohn, der alle Herrlichkeit ablegt, in die Welt kommt, wie ein Mensch geboren wird, ganz wie alle anderen auch, und ein Diener wird. Wir hatten ja in der Adventszeit mehrfach das mit der Demut, wo Heinrich Heine sagt, das ist eine Hundetugend. Das macht Jesus ganz bewusst. Er will Diener sein, der seinen Jüngern die Füße wäscht, der den Knechtsdienst tut, weil das so unserem Denken zuwider ist, weil das so das Gegenstück ist von allem, was der Augustus tut. Und Sie müssen den Gegensatz sehen. Da der Augustus. Und da das Kind in der Krippe. Dort der Ausbeuter, der Unterdrücker. Und da der kommt. Und was steht noch da von Jesus? Galater 4, Vers 5. Er hat sich unter das Gesetz gegeben. Er hat sich beschneiden lassen, hat die Gesetzesvorschriften erfüllt. Er ist in einer Bar Mitzwa nach Jerusalem gewandert. Hat sich ganz in diesen irdischen Kreislauf eingefügt, in einer Bescheidenheit ohnegleichen. Und da hat Gott etwas dargestellt, etwas ganz Wunderbares, was Leben heißt. Also erst war das, was Jesus uns zeigt. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Was ist denn die Gabe, die uns Jesus bringen will? Warum kommt er denn so umständlich hierher? Warum war denn das nötig? Weil er uns die Kindschaft bringen will. Die Kindschaft. Wissen Sie, dass an Jesus sich viel Widerstand aufging? Eigentlich ist das ein Rätsel. Warum haben die Leute überhaupt die Geburt Jesu zur Kenntnis genommen? Warum hat der Herodes dagegen getobt? Hat er wirklich Angst gehabt, dieses Kind wird ihm den Thron streitig machen? Eigentlich rätselhaft. Warum hat eigentlich der Hohe Rat so sehr gegen Jesus gekämpft? Er soll doch froh sein, Jesus hat doch wenigstens Bibel gelesen, hat eine große Meinung von Gott. Er war doch ein frommer Mann. Warum sind die alle Sturm gelaufen? Warum hat später ein Kaiser Nero in Rom die Christen in den Katakomben noch gejagt? Was haben die Christen denn schon verkündigt? Dieses, was Jesus bringt, dass es Kindschaft bei Gott gibt, das entlarvt alle anderen Lebensentwürfe als lächerlich und sinnlos. Kaiser Augustus, was hast du denn? Macht? Legionen von Soldaten, was hast du denn? Du hast das Leben verfehlt. Jesus enthüllt, dass die Reichen das Leben verfehlt haben, wenn sie sonst nichts haben. Und wenn du die ganze Welt gewinnen würdest, du nehmest Schaden an deiner Seele. Was ist denn Leben? Und das Kind von der Krippe hat nur eins angeboten den Menschen. Kindschaft bei Gott. Es gibt ja heute immer wieder viele, die wollen die Sache des Evangeliums ein bisschen verbessern und sagen, dass wir Christen auch was zur Veränderung der Welt tun. Ich behaupte, Jesus hat für die Veränderung der Welt ja gar nichts gewirkt. Was hat er denn getan? Der Herodes, der Augustus, die haben was für die Veränderung der Welt getan. Jesus hat Menschen verändert. Hat sich nicht um die Sanierung von Jerusalem gekümmert. Hat sich nicht die Wirtschaft eingemischt oder die ungerechte Steuerpolitik. Jesus hat Menschen verwandelt, indem er ihnen die Kindschaft angeboten hat. Und ich möchte noch einmal sagen, mit dem Kommen Jesu reißt der Riss immer weiter auf in der Welt. Der Widerstand ist da, Sie werden das erleben, wie Menschen dem Kommen Jesu Widerstand entgegenleisten. Es gibt viele, die spotten und höhnen über Jesus. Es gibt sogar viele, die sich den Christennamen anziehen und Jesus höhnen und seinen Kreuzestod. Und dagegen sind, weil sie nicht begriffen haben, ja, Jesus bringt für den Augustus sehr wenig und fürs Römerreich sehr wenig. Aber sein Reich beginnt ganz anders. Er zieht bei Menschen ein und das ist ein riesengroßes Reich, das er aufbaut, wo Menschen seine Kinder werden. Die auf einmal auch nur noch dieses Ziel haben, demütig zu sein und zu dienen. So beginnt das Johannesevangelium mit seiner Weihnachtsbotschaft. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen, die Jesus in ihr Leben aufnahmen. Übrigens, das ist nicht Pietismus, das ist Johannes im Evangelium. Die ihn Jesus aufnahmen, denen gab er die Macht, die Gewalt, Gottes Kinder auch zu werden, ihren Lebensstil zu ändern. Das war Jesus wichtig. Menschenherzen zu überwinden, Menschen zu verändern. Und zu erneuern, diese ganz wunderbare Gabe der Weihnachtsbotschaft. Jesus kommt in der Krippe, damit Menschen niederknien bei ihm und sagen, Herr, ich will doch dein Kind sein. Ich will deine Art an mir tragen und ich kann das nur noch schaffen, wenn ich dein Eigen werde. Lass dich beschenken, ist mein letzter Punkt. Lass dich beschenken. Ich kenne viele Menschen, besuche sie immer wieder, und wenn wir ins Gespräch kommen, stoßen wir immer an den Punkt, dass die Leute sagen, wissen Sie, das, was Sie so arg betonen am Evangelium, das ist mir ein Ärgernis. Ich möchte das selber machen. Ich will das mit meiner Kraft. Ich will aus eigener Kraft ein guter Mensch sein. Die Leute, an die damals der Paulus diesen Brief in Galatien geschrieben hat, waren vom gleichen Problem befallen. Sie haben gemeint, wieder das jüdische Gesetz einführen zu müssen und sagten, das hilft uns doch, dass wir unser Christenleben besser machen können. Dann können wir treuer Gott dienen. Sind doch alles auch schließlich Gottesgebote mit den Reinheitsvorstellungen und mit den vielen Auflagen. Warum war denn Paulus so vehement dagegen? Mit allen noch so vielfältigen Gesetzen und Auflagen und allem, was wir haben, werden wir nur Sklaven und nie Kinder Gottes. Man kann ein Kind Gottes nur werden, wenn man vor Jesus stehen bleibt und sich umsonst beschenken lässt, gratis. Da kriegst du die Kindschaft, unverdient. Als ein schuldig gewordener Mensch nimmt er dich an. Warum wir das immer wieder selber machen wollen, aber wir trauen es doch wieder unserer eigenen Größe zu. Das steckt so tief in uns drin. Ich habe vorhin gesagt, auch bei all den Völkern, wo die Mission hinkommt, ist das so, dass man ja lange leugnet und sagt, ach ja, ich brauche das alles nicht. Ich bin doch selber schon recht und ich kriege das hin. Das können eigentlich nur Menschen merken, die richtig zerbrochen sind. Und die gescheitert sind im Leben. Und dann die Gnade Jesu ergreifen. Und Jochen Klepper mit seiner ganzen Not hat es uns nur so sagen können, was eigentlich das Weihnachtswunder ist. Wir werden Kinder Gottes, Söhne Gottes, Töchter Gottes. Wir sind nach der Art Gottes. Sie kennen doch die Geschichte von jenem Bibelübersetzer, der da versucht hat, mit seinem Sprachhelfer das Neue Testament zu übersetzen. Und dann kamen sie an die Stelle im ersten Johannesbrief, mit dem ich heute den Gottesdienst begonnen habe. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Da hat der Sprachhelfer übersetzt, dass wir Gott anrufen dürfen. Sagt der Missionar, nein, das steht nicht da. Guck doch mal, was da steht. Also gut, dass wir zu Gott kommen dürfen. Nein, lies doch, was da steht. Komm, sag's in deiner Sprache. Da sagt er schließlich, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir den Saum seines Gewandes berühren können. Sagt, nein. Wir sollen seine Kinder sein. Darum ist Jesus in unser Fleisch und Blut gekommen, legt sich in unsere Windeln, dass wir seine Kinder sein sollen. Dann sagt der Sprachhelfer, Masa, das ist zu groß. Das kann man in unserer Sprache nicht übersetzen. Dass man Gottes Eigentum werden kann. Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, das ist das, was alle Menschen aller Religionen überwältigt. Haben Sie mal mit Muslim gesprochen? Wenn jetzt ein Muslim unter uns wäre, der hätte schon längst unter lautem Geschrei und Fluchen die Kirche verlassen. Dass man zu heiligen Gott Vater sagen kann, das Evangelium Jesu, darum ist er Mensch geworden. Wenn wir hier unsere Kinder von der Kinderkirche haben und sie nachher fortlaufen, so wunderbar wie die Kinder, zielsicher ihre Eltern finden. Die Kinder wissen, wer zu ihnen gehört. Wer ihr Vater und ihre Mutter ist. So eine intime Liebe, solch ein Vertrauen soll zwischen uns und dem ewigen Gott herrschen. Darum ist Jesus Mensch geworden. Er hat uns seinen Geist gegeben, dass wir Abba, lieber Vater, rufen können. Und an Weihnachten soll das bei uns geschehen, nicht bloß, dass wir staunend um die Krippe herumstehen und sagen, ach, wie lieb hat uns Gott, sondern wir sind seine Kinder. Wir sind vielleicht böse Kinder, wir sind vielleicht schmutzige Kinder, vielleicht sind wir sogar ungehorsame Kinder, aber Kinder, die der Vater angenommen hat, die er lieb hat. Und das ist der Trost, den Sie mitnehmen aus diesen Weihnachtstagen. Er will Sie führen, leiten und segnen. Paulus sagt hier, du bist ja nicht mehr der Knecht. Viele haben zu Gott nur so ein Verhältnis wie ein Sklave zu seinem Chef. Lebt bei ihnen an der Krippe den Jesus hinsehen, die große Freude auf. Ich darf ihm, dem ewigen Gott, gehören. Mein Leben, das doch zerfällt, das ist Gottes Eigentum. Und Gott will aus meinem Leben etwas machen. Und ich bin ein Erbe. Was heißt denn das? Ich bin Erbe Gottes. Das ist da am schönsten beschrieben, diesem Wort 1. Johannes. Brief, Kapitel 3, Vers 2. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Nein, nein, wenn man uns so ansieht, sieht man gar nichts von der Kindschaft. Da sieht man nur den alten Menschen. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir Jesus gleich sein werden, dann wird das Erbe eingelöst in der Herrlichkeit. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Jesus will sie umwandeln, erneuern. Jesus will nicht in der Weltherrschaft des Augustus mitmischen. Und er baut heute sein Reich bei Menschen, die ihr Herz ihm weihen, die ihn einziehen lassen als Herrn und König in ihr Leben und die von seiner Fülle nehmen. Was kann man denn von der Fülle Jesu nehmen? Gnade um Gnade, unverdientes Geschenk. Ich bin so froh, dass uns Jesus keine neuen Auflagen gemacht hat, keine neuen Kasteiungen, keine neuen Verordnungen, wo er sagt, hab mich lieb. Die herrlichste Triebkraft des Christenlebens aus der Jesusnähe und der Freude, er hat mich angenommen, kommt auch das veränderte neue Leben. Amen. Und nun singen wir vom Lied 41, die Verse 5, 6 und 7, Lied 41. Beten. Du barmherziger Heiland und Retter, du siehst, wo unser Leben immer wieder strandet und wo wir auch mit unserem Willen Schiffbruch erleiden. Da ist nicht einer, der vor dir bestehen kann. Und es gibt ja gar keinen, der ohne deine Gnade selig werden kann. Danke, dass du es uns so klar gesagt hast und dass wir das jetzt fassen dürfen und dass du uns nicht als Sklaven und Knechte annimmst, sondern als Kinder. Als Kinder, in denen du immer mehr deinen Geist wirksam machen willst. Jetzt bitten wir dich, dass das auch immer mehr durchbricht, auch mit der vertraulichen Liebe zu dir, dass wir so zu dir kommen dürfen, wie Kinder. Herr, bewahre uns vor jedem gestelzten Glaubensleben, vor jeder falschen und unechten Feierlichkeit, auch in unserer Frömmigkeit. Mach uns einfach vor dir, wo du Mensch geworden bist, dass wir vor dir leben dürfen mit allem, was uns bewegt, aber deine Kinder sind. Und dass wir aus diesen Weihnachtstagen herausgehen in der Freude, du willst uns umgestalten und erneuern. Wir bitten dich heute auch für das Werk der Mission überall in der Welt. Gib doch, dass Menschen das entdecken, aber dass auch die Berichte aus der Mission unsere erstarrten Gemeinden wieder erneuern zu neuem Leben, zu neuer Freude an dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch mal einen Augenblick Platz. Ich möchte einladen, jetzt drüben um 11:15 machen wir weiter. Darf ich Sie nur bitten, dass Sie die ganze Zeit drüben dabei sind, also bis zum Essen. Sie können vor dem Essen gehen, wenn Sie unsere Speise verschmähen. Aber dazwischen ist es immer störend, auch wenn wir hier nachkommen. Darum bitte ich, dass wir dann um 15:45 pünktlich beginnen. Und nur die, die dann drüben sind, sonst stört es uns so arg. Sie stört es vielleicht nicht, aber uns stört es. Darum darf ich es offen sagen. Wir freuen uns, wenn viele dabei sind. Wir haben für sehr viele Essen gekocht. Einen ganz proppelvollen Saal. Wir werden auch unten dann nachher noch zum Essen decken. Wir freuen uns, wenn Sie dann noch dabei bleiben. Wir werden noch mehr hören aus der Arbeit in Kohistan und vor allem die Bilder sehen. Ich möchte dann die Bilder aus dem Grenzgebiet nach Myanmar, nach Burma noch zeigen, von dieser Christenschar im Nagaland. Ich lade Sie sehr dazu ein. Das Opfer geben wir heute für die Arbeit des Missionshaus Bibelschule Wiedenest in Pakistan. Es ist ein Wunder Gottes, dass die zwei landwirtschaftlichen Mitarbeiter, die die Kartoffeln nach Kohistan gebracht haben vor ein paar Jahren, nicht ausgewiesen wurden. Und das ist mein großes Hoffnungszeichen. Wir wollen beten, schon dass Gott das ermöglicht hat, dass zwei Mitarbeiter weiter draußen sind, dass Tekla und Hans-Martin Kilgus ganz bald wieder zurückkehren können. Und nehmen Sie es als Ihr Gebetsanliegen mit. Wir haben viel Gebetserhörung wunderbarerweise erlebt. Dann möchte ich noch mal darauf hinweisen, auf diese Übersichtszettel und so weiter, die weisen, dass die jeder jetzt hat. Unsere Gottesdienste, darf noch mal sagen, dass der erste Gottesdienst am Silvesterabend um 16:30 mehr Platz hat, als im zweiten ist immer sehr gedrängt gewesen. Im ersten um 16:30 ist mehr Platz, aber auch im zweiten, wenn Sie zeitig kommen, geht alles gut. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.